Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute mal was ganz Ungewöhnliches. Unsere Reise beginnt vor ungefähr 500 Jahren. Man stellt sich den Michelangelo vor, malt gerade die Decke der Sixtinischen Kapelle, die war ja erst dieses Jahr wieder Schauplatz der Papstwahl. Und dort gibt es ganz wunderbare Gemälde. Und man muss sich vorstellen, der liegt dann auf einem Gerüst und er hat große Blätter. Auf diesen Blättern hat er seine Skizzen notiert und da hat er kleine Löcher reingemacht, dort wo die Linien sind, und überträgt nun ganz mühsam Punkt für Punkt diese Linien, zeichnet sie nachher nach. Der Putz träufelt ihm in die Augen, er wird fast blind durch diese Arbeit. Nun, Wandgemälde, die gibt es natürlich immer noch. Was ist eigentlich der aktuelle Stand? Wie macht man das heute? Vielleicht nicht ganz so mühsam, aber mit mehr Flexibilität, mit vielleicht noch wesentlich mehr Kreativität. Und mein heutiger Gast ist die Magdalena Donnerer. Und sie betreibt nicht nur meine Social-Media-Aktivitäten für mich, das macht sie ganz ausgezeichnet, nein, sie ist auch Künstlerin, sie macht Wandgemälde. Magdalena, herzlich willkommen.
Danke dir, ja genau. Das war eine super Einleitung, weil ich habe das Gefühl, ich hatte auch so eine Evolution von wie ich Wände bemale. Das mache ich auch schon sehr, sehr lange und die Technik hat mich gerettet mittlerweile.
Ja, und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Also ich vermute mal, begonnen hast du, so wie das seit vor einiger Zeit Stand der Technik war, man hat dir von seinem Original hin projiziert oder vielleicht einen
zum Beispiel Projektor verwendet. Ich kann gern mal ein paar Techniken erzählen. Also ich war so dieses Kind, das durfte man nicht alleine mit einer weißen Wand lassen. Ich war auch da schon gefährlich. Aber ich habe in meiner Jugend angefangen, in meinem eigenen Zimmer die Wände zu bemalen. Und da habe ich vielleicht mit Freihand nur gezeichnet. Aber schon wie du das bei Michelangelo sagst, auch der hatte natürlich Techniken, weil so ein Bild, das man sich in dieser Größe vielleicht erstellt, auf so eine große Wand mit den verschiedenen Proportionen richtig zu bekommen, ist fast unmöglich. Deshalb habe ich damit schnell aufgehört. Meine allererste andere Strategie waren Raster. Also kleine Raster über das kleine Bild ziehen, größere Raster über das größere Bild. Ich glaube, das ist verständlich. Und dann Kästchen für Kästchen übertragen. Und das Problem dabei ist, man sitzt sehr, sehr lange und man muss ganz viele Linien wieder weg übermalen oder wegradieren. Und das ist nicht sehr sauber. Der Projektor war dann die erste richtig, richtig coole Idee. Problem beim Projektor ist natürlich, wenn du davor bist mit deiner Hand, du unterbrichst das Licht, du musst immer schauen, aus welchem Winkel du malst. Und der Winkel vom Projektor kann auch schwierig sein, je nachdem, wo man malt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stiegenhaus malen würde oder etwas, wo der Abstand zur Wand nicht groß genug ist, dass ich den Projektor aufstellen kann, weil der Raum zu klein wird, das ist natürlich auch schwierig.
Okay, also komplexe Flächen, gebogene Flächen oder um die Ecken malen. All diese Dinge, die machen es jetzt richtig schwierig. Was machst du denn jetzt?
Ich habe dieses Jahr angefangen, immer mehr zu malen, weil ich auch Anfragen bekommen habe. Die Sache ist, dass diese Gemälde mit so einer Übertragung über Raster oder Beamer sehr, sehr lange dauern und das würde viel zu teuer werden. Ich habe da ein bisschen im Internet recherchiert, was andere Leute so machen, die das beruflich machen. Und dann habe ich eine Dame gesehen, die hat mit einer VR-Brille ihre Zeichnungen auf die Wand projiziert. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, das ist die perfekte Lösung. Es gibt ja gar keine andere Option. Das sieht so, so einfach aus. Und da kann jetzt man mich unsere, jetzt auslachen oder nicht. Ja.
So eine VR-Brille, das ist also dieses klobige Teil, das man sich vorne auf die Augen drauf schnallt.
Ja, ich habe also meine sogar hier.
Wo es dann dunkel wird, genau. Also für diejenigen, die sich dann das Video von unserem Podcast anschauen, das ist so eine weiße Brille, hat nochmal eine Abdunkelung, damit, also innen hat man zwei solche Gläser, in die schaut man hinein. Die Brille an sich ist ja undurchsichtig, aber die hat nochmal Kameras vorne dran. Wofür sind denn die?
Genau, also durch die Kamera sieht man ja eigentlich fast wie durch eine Handykamera. Nur mit dem Unterschied, dass da eigentlich dein ganzer Bildschirm dann irgendwo zusätzlich sein kann. Also, wie beschreibt man das am besten? Ich kann gerne, wenn die Podcast-Folge online geht, auch auf deinem Instagram-Account eine Bildschirmaufnahme veröffentlichen von der Brille. Also ja, das kann ich ja auch machen. Den man Link kann sich das so vorstellen.
Später, den Link fügen wir später hinzu.
Genau, das machen wir. Man kann sich das so vorstellen, ich würde von dem iPad jetzt nur den Bildschirm nehmen und hier in der Luft einfach hinstellen. Und der würde natürlich genau da bleiben. Ich kann hier in der Luft klicken. Bedienen kann man das Ganze mit diesen Fernbedienungen, Controllern oder auch mit seiner Hand tatsächlich. Also diese Brille ist schon ein bisschen weiter als manche alte Modelle. Da kann ich wirklich... So kann man klicken mit Daumen und Zeigefinger und dann verschiedene Dinge auswählen. Genau.
Also die Kamera beobachtet deine Hände und yes. bestimmte besondere Gesten, die man normalerweise nicht macht, wie zum Beispiel das Zusammenklicken von Daumen und Zeigefinger, also eine Art Pinzettengeste, wenn man die wie einen Klick verwendet, dann weiß das Gerät eben, dass dort, wo man mit den Augen hinschaut, dort ist vielleicht ein Button oder eine Verschiebemöglichkeit, dann wird die eben aktiviert und dann kann man auch an dieses Kästchen oder die Bildschirmoberfläche, die man jetzt in diesem Bildschirm, in dieser 3D-Brille sieht, die kann man dann auch verschieben. Das heißt, genau. du stehst dann in einem Raum. Ja. Ich stelle mir das so vor, du hast ja das Bild hochgeladen in diese 3D-Brille oder die 3D-Brille ist an einen Computer angeschlossen. Ich habe ja diese Apple Vision Pro, die ist selber ein Computer. Da sehe ich jetzt also dieses Bild vor mir, das ich gerne malen möchte und ich sehe im Hintergrund auch die Wand.
Genau, also für den, den es interessiert, ich habe die Meta Quest 3. Es gibt auch noch eine teurere, für rein Wandmalereien ist das natürlich eigentlich egal. Der Ablauf sieht ungefähr so aus. Ich zeichne mein Bild auf Papiergröße, ungefähr A4. Und dieses Gemälde lade ich dann auf die Brille hoch. Da kann ich ja ganz normal in den Browser gehen und Bilder runterladen. Und dann nutze ich ein zusätzliches Programm. Es gibt dort unterschiedliche, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll.
Klar, also da gibt es, das ist so eine Nische, ich glaube, da freuen sich alle Konkurrenten, wenn das
sehr gut.
überhaupt einmal
aus. Ich habe herumgetestet, ich habe mindestens 5 Programme gekauft und mich dann für Contour entschieden. Das sieht dann so aus, eben wie in dem Video, das wir hochladen werden. Da ist eine kurze Aufzeichnung, wie ich das Bild an die Wand projiziere, das kann ich gerne durchschicken. Ich kann dann mein Bild nehmen und einmal in die Luft legen, also das muss man sich dann hier so vorstellen. Und ich kann es dann dahin schieben, wo ich es gerne hätte. Im Vergleich zum Beamer jetzt. Ein Beamer fährt ja mit dem Licht, bis er bei einer Oberfläche ankommt und dort bleibt er dann. In dem Fall kann ich das Ganze dahin stellen, wo ich es gerade brauche. Das heißt, ich nehme dann mein Bild. Mit dieser Kontur-App kann ich auch zum Beispiel Oberflächen erkennen. Also kann ich an die Wand gehen und das Bild mit der Wand auf die gleiche Ebene setzen.
Okay, also man sieht ja eben die Wand. Die Wand genau. hat jetzt eine bestimmte Perspektive. Drunter gibt es den Boden, drüber gibt es die Decke, dann gibt es vielleicht noch eine Ecke.
Genau.
Und was viele nicht wissen, die solche Brillen nicht verwenden, auch wenn ich meinen Kopf drehe, das Bild, das ich mir im Browser, der jetzt vor mir ist, ja, das ich mir dorthin positioniert habe, das bleibt so, unabhängig von meiner genau. Kopfbewegung. Das genau. ist ziemlich cool. Ich kann weggehen, mir das anschauen, ich kann auch näher hingehen, das Bild bleibt immer an der gleichen Stelle und ich kann sozusagen, ich nehme an, das machst du mit dieser Kontur-App, ich schiebe das sozusagen in die Ecken des Raums oder ich habe bestimmte Anhaltspunkte, genau. wo ich es hin positioniere.
Genau, also im nächsten Schritt positioniere ich das Bild dann an diese gewünschte Wand und dann kann man natürlich auch noch einstellen, wie transparent das Ganze ist. Also bei meiner Arbeit habe ich das Ding nur ungefähr zur Hälfte transparent, genau. Ja.
Das heißt, ich sehe auch die Wand dahinter. Im Hintergrund und du siehst vor allen Dingen auch deine eigenen Finger, den Pinsel, den genau. du führst.
Das war zum Beispiel eine große Herausforderung bei anderen Programmen, die dann nicht so gut funktioniert haben. Ich muss sagen, es funktioniert noch immer nicht ganz so perfekt, wie ich es mir wünsche. Aber wenn das Bild nicht exakt auf der Wand liegt und ich mit meiner Stiftspitze an der Wand anlege, verschwindet sie optisch. Das ist dann beim Zeichnen nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Genau, aber das Projizieren hat verschiedene Vorteile. Auch in dem Fall jetzt, wenn ich das Bild fertig an die Wand projiziert habe, kann ich das auch einem Kunden zeigen. Der schaut dann einmal durch und kann sein eigenes Wandbild schon sehen, bevor ich das überhaupt gemalt habe, falls wir noch irgendwas ändern sollen.
Ja, eben. Also die Überraschung, die kann ja manchmal auch böse sein, ja, wenn man sich das ganz anders vorstellt. Oder man sieht dieses kleine Bild. Du bist ja geübt, du kannst dir das vorstellen, wie das im Endeffekt ausschaut. Aber besser, man kann dem Kunden auch noch mal zeigen, was das am Ende wird.
Genau.
Und dann kann man noch justieren.
Ja, absolut. Genau. Und wenn der Kunde dann sagt, hey, das passt so, dann würde ich mir das erstmal speichern für den Fall, dass ich das nicht in einem Zug mache, weil es ist fast unmöglich, das Bild noch mal genau an dieselbe Stelle zu legen. Und dann fange ich eigentlich an mit dem Zeichnen. Also ich gehe dann zur Wand hin, ich zeichne jetzt immer mit Bleistift vor und fahre dann die Konturen meines Bildes einfach nach. Einfach ist auch wieder so eine Sache, also das kann ich versuchen kurz zu erklären. Es gibt einen Nachteil zum Beamer, weil das Bild nicht ganz exakt an der Wand aufliegen kann. Das schafft die VR-Brille Stand jetzt wahrscheinlich einfach noch nicht. Und man kann sich vorstellen, hier ist die Wand, hier ist mein Bild. Und wenn ich mein Gesicht jetzt bewege, dann bewegt sich das Bild etwas mit. Es ist nicht viel, aber für die Künstler, die das ausprobieren wollen, also es ist jetzt nicht die perfekte Lösung, wo jemand, der gar nicht malen kann, das auf einmal nachzeichnen kann.
Es ist eben nicht keine Kunst, sondern immer noch Kunst.
Ja.
Also selbst das ist eine Technik, die man lernen muss. Das liegt vermutlich daran, dass die Sensoren, die diese Positionierung machen, eben nicht millimetergenau sind. Das braucht es ja auch nicht, wenn man willkürlich einfach Bildschirme vor sich im Raum schweben lässt. Ich habe das mit meiner VR-Brille gemacht im Zug.
Mhm.
Und es bleibt wirklich am Platz. Das heißt, ich habe der Bildschirm, ich habe mir da einen Film angesehen, wie der Zug zu fahren beginnt, ja, fahre ich plötzlich in dieses Bild hinein, drehe mich um und sehe hinten dieses Video langsam verschwinden, ja, weil das bleibt wirklich an dieser Stelle, aber eben nicht auf den Millimeter genauso, wie man das brauchen würde. Das wird sicher noch besser. Ich glaube, das lässt sich relativ rasch lösen, dass diese Systeme nämlich auch die Umgebung wirklich exakt vermessen. Das findet ja jetzt auch noch nicht statt. Also du kannst zwar mit so einer Brille, wenn sie LiDAR hat oder so wie das diese Apple-Brillen machen, die können die Räume schon sehr, sehr gut vermessen, aber eben nicht millimetergenau. Und das ist halt das, was man dann noch braucht, dass es noch einfacher würde. Aber du hast dann deine Bleistiftskizze drauf, du siehst aber trotzdem schon, wie das endgültige Bild aussehen kann.
Genau, genau. Also je nach Bild nehme ich das so in Farbe, wie es fertig ist, oder vielleicht auch eine Art Stencil, also eine Art Linienvorzeichnung, damit ich das auf der Wand leichter erkennen kann. Es ist vielleicht für Leute mit den Abständen oder mit den Verschiebungen leichter zu verstehen, die auch schon mal mit der Brille irgendwas gaming-mäßig gemacht haben. Du hast ja schon gesagt, die erkennt die Räumlichkeiten und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Du stellst dich rein und dann sagt die Raum erkennen, damit du dich dann in der virtuellen Welt bewegen kannst. Und sie setzt dir automatisch Grenzen, wo deine Möbel sind, damit du nicht über die Waschmaschine fliegst oder solche Sachen.
Genau, also meine Schienbeine wissen noch, also diese Phantomschmerzen, die habe ich immer noch. In einer Zeit, als es das noch nicht gibt, gibt ja auch super tolle Videos im Internet, wo man sieht, wie die Menschen mit alten Brillen in den Fernseher laufen.
Genau, und das funktioniert ja unfassbar gut. Also das ist wirklich super. Und auch mit den Bildschirmen, so wie du das gesagt hast, es ist wirklich so eine minimale Verschiebung. Und das ist natürlich eine Sache, die 99% der Brillennutzer wahrscheinlich nicht betreffen wird. Das ist jetzt nur für die Künstler ein Problem. Also eine Sache ist zum Beispiel mit dieser Brille nicht möglich. Da müsste ich noch auf andere Techniken zurückgreifen. Das sind symmetrische Ornamente oder Muster, weil der Strich nicht ganz auf der Linie perfekt drauf sein kann. Also solche Ornamente oder irgendwelche Mandalas kann ich zum Beispiel mit der VR-Brille immer noch nicht machen. Alles andere kann man aber sehr gut abdecken.
Weil die Anforderungen an die Präzision beim Motiv nicht eben Millimeter, sondern Zentimeter genau sind. Bei Symmetrien ist ja unser Auge sehr, sehr gut. Da kennen wir Abweichungen sofort.
Oh ja, absolut.
Und dann hast du also diese Bleistiftskizze. Die sitzt dann, du wirst vermutlich, würde ich jetzt mal vermuten, diese Skizze in einem Rutsch machen wollen, weil am nächsten Tag könnten bestimmte Parameter sich verstellt haben.
Ja, also dazwischen gibt es im besten Fall gar nichts, was mich irgendwie unterbricht. Kein Anruf, kein Trinken, kein gar nichts. Aber es dauert auch nicht lange. Also das Vorzeichnen mit Raster auf einem ganzen Wandbild dauert circa 6 bis 8 Stunden, je nach Bild. Mit der VR-Brille 1/2 bis 1 Stunde.
Okay, gut. Und dann nehme ich mal an, ist der digitale Teil abgeschlossen? Du nimmst die Brille runter, dann kommt der Pinsel im Einsatz oder ist es eher Airbrush oder was ist da deine bevorzugte Technik?
Genau, also meistens Pinsel. Es kann auch sein, dass es bei Gemälden zu anderen Sachen kommt, aber meistens eben mit dem Pinsel und Acryl oder Wandfarbe. Und damit kann ich eben die Linien dann super ausfüllen. Es kann auch sein, dass ich die VR-Brille nochmal nutze, um irgendwelche zusätzlichen Sachen nochmal nachzugehen oder irgendwas beim Bild noch abzuändern im Nachhinein. Ganz toll ist es auch zum Beispiel, das habe ich eh vorhin schon erwähnt, mit dem Herzeigen für Leute. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Auftrag in einem Kinderzimmer. Und da durfte ich diese Brille einem 8-Jährigen aufsetzen. Das war ganz interessant. Er hat dann gefragt, ob die Einstellungen da auch mit an die Wand gemalt werden, weil die halt daneben standen. Aber es ist immer lustig, wenn Leute die Brille zum ersten Mal aufhaben. Gerade für Kinder ist es eben auch extrem cool, weil die können sich das oft noch schwerer vorstellen, wie das dann aussehen soll. Und so kann man das einfach richtig gut herzeigen.
Finde ich richtig gut. Also ich habe eine Tochter, die ich sehr liebe, aber ihre Wutanfälle liebe ich auch natürlich. Aber wenn man das vorher vermeiden kann, wenn irgendetwas nicht passt, also ja, ich muss das mal ausprobieren.
Ja, kann ich sehr empfehlen.
Aha. Ja, ich habe früher für Messestände und so, also da habe ich recht lustige Experimente gemacht, ja, um dass man sich immer ein bisschen abhebt. Mit Airbrush dann eben, aber die Schwierigkeit, wie kriege ich das Motiv richtig drauf, das war halt sich damals um eine Weltkarte gehandelt und da haben die meisten Menschen halt doch eine gewisse Vorstellung, wie die Proportionen ausschauen.
Oh ja.
Also das hätte ich damals ganz gut brauchen können, aber so entwickelt sich das Ganze eben weiter. Wie geht es denn weiter? Was sind denn die nächsten technischen Innovationen, die du dir noch erwartest? Was würdest du dir sonst noch wünschen von der Digitalisierung in deiner Kunst?
Also ich würde hoffen, also das Beste, was mir passieren kann, ist, dass solche Brillen irgendwann besser darauf abgestimmt sind. Das haben wir eh schon gesagt mit den Oberflächen. Ich habe auch ein bisschen überlegt, was vielleicht auch spannend wäre, wenn man mit dieser Brille zeichnen kann. Ich zeichne diese Gemälde ja zuerst meist auf dem iPad. Da gibt es auch verschiedene Programme dafür. Dann projiziere ich sie auf die Wand und in der Regel muss ich dann nochmal irgendwas anpassen, weil es nicht genau stimmt mit, wo steht nochmal das Sofa. Und wenn ich direkt auf der Wand zeichnen könnte, quasi als Skizze, ohne dass ich tatsächlich auf der Wand male, wäre das vielleicht auch nochmal eine Innovation, die mir und auch anderen Künstlern helfen könnte.
Also das Erstellen der Vorlage für das Wandgemälde direkt vor Ort mit den entsprechenden Tools. Es ist ja ganz faszinierend, wie extrem entwickelt, wie hochauflösend diese Brillen mittlerweile sind.
Oh ja.
Wie geht es deinem Kopf dabei? Die Nackenmuskeln richtig durchtrainiert?
Ja, also ich kann nicht empfehlen, das die ganze Zeit zu machen. Ich bin sehr froh, dass es damit keine 8 Stunden dauert. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Augen, aber ich habe das Gefühl, dass es schon anstrengend ist auf die Dauer, wenn zumindest beim Zeichnen. Und wenn ich mit dieser Brille nach oben schaue, verschiebt sich das Bild manchmal ein bisschen. Deshalb ist es beim Zeichnen oft so, wie stelle ich das am besten dar? Wenn ich so auf der Wand male, dann bewegt sich ja mein Gesicht immer mit. Wenn ich mit der Brille male, bin ich um einiges starrer. Das heißt, ich bewege mich eher so.
Also eher parallel und nicht schwenken.
Ja. Genau. Das ist dann super spannend, wenn etwas weit oben ist, weil so groß bin ich nicht. Und am Ende nach so einer Stunde Zeichnen mit der VR-Brille kann ich mal 5 Minuten turnen gehen und schauen, dass mein Nacken sich wieder bewegen kann.
Ja. Also ich genieße ja diese Brille. Die meisten Menschen glauben mir nicht, dass ich die Apple Vision Pro fast jeden Tag verwende. Allerdings verwende ich sie auf der Couch oder im Flugzeug
zum Fernsehen.
Im Zug. auch das, durchaus auch zum Arbeiten oder YouTube-Videos anschauen, E-Mails beantworten, das geht alles recht gut, aber eben nicht senkrecht sitzend, sondern immer irgendwie in Schräglage, mit dem Kopf hinten angelehnt oder auch im Bett. Ja. Wenn meine Frau schon schlafen möchte, ist das, wäre es eigentlich eine gute Idee, dass das auch nicht so hell wird. Mhm. Ja. Nur leider die Apple Vision Pro, die schaltet ab, wenn es rundherum dunkel wird. Also auf diese Idee ist man noch nicht gekommen, dass man das auch integrieren könnte.
Das müsste bei meiner tatsächlich funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass Arbeiten damit auch eine gute Idee ist. Auch gerade, wie du gesagt hast, in dem Fall ist es ja für den Nacken schonender, wie wenn man jetzt vor dem Laptop sitzt und dann immer auf dem Bildschirm starrt.
Jetzt gibt es ja diese neuen Brillen von Meta, also im Volksmund immer noch Facebook genannt. Mhm. Und diese Brillen, die sind jetzt per se schon durchsichtig. Also die haben einfach ein Glas drinnen, die schauen auch aus wie eine normale Brille. Und dort wird ein kleiner Bereich angezeigt. Wahrscheinlich würde es mit diesen Brillen zumindest das Einzeichnen auch funktionieren, obwohl die nur ganz einen eingeschränkten Bildbereich haben. Du müsstest also, wenn das richtig gut vereicht ist, dann halt deinen Kopf bewegen. Du siehst immer nur einen Ausschnitt von dem. Ja, also diese Brillen sind noch nicht dafür gedacht, dass man komplett alles sieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch einmal ein Schritt ist, der das leichter macht, vor allen Dingen, weil sie nicht so schwer sind.
Ah, das klingt auch spannend. Es wird auch ein bisschen weniger idiotisch aussehen. ich habe neulich sehr gelacht. Ich war mit dem Zug unterwegs, auch tatsächlich nach einem Auftrag. Und ich habe auf den Bahnsteig geschaut und draußen saß jemand mit dieser Meta-VR-Brille und mit seinen
Controllern. Joysticks, wenn man so will,
genau,
den Controllern.
Genau, saß damit am Bahnsteig und hat damit gespielt. Und ich habe das so beobachtet und auf einmal steht er auf. Und ich hatte einen Herzinfarkt, weil ich mir dachte, so, der weiß ja gar nicht, wo die Schienen sind. Was ist, wenn der da jetzt reinläuft? Naja, da ist wahrscheinlich die durchsichtige Brille auch die bessere Option.
Ist eine super Sache, wobei eben die Apple Vision Pro verwende ich auch am Flughafen. Also wenn ich in der Schlange stehe zum Boarden, ja, also ich boarde mit der Brille am Kopf. Und wenn ich Leute erschrecken will, brauche ich mich nur umdrehen.
Ah, das klingt lustig. Ja.
Aber da gibt es ja also keine Langeweile mehr. Langeweile ist ja eigentlich ganz gut. Aber wenn man in der Schlange steht, das ist jetzt keine konstruktive Langeweile. Da kann man durchaus nochmal Vorlesungen auf YouTube gucken oder was lesen.
Oh ja, das stimmt. Wegen dem Bildausschnitt der neuen Brille, das ist auch spannend. Wen das interessiert, der kann auch auf YouTube oder TikTok oder wo auch immer suchen nach Mural, M-U-R-A-L. Das sind diese Wandgemälde, dieser Begriff dafür, mit VR. Es gibt dort nämlich auch Gemälde, die an Hauswänden gemacht werden von Hochhäusern oder ähnlichem, diese großen Graffitis. Und das ist spannend, weil die VR-Brille sogar das schafft.
Wow.
Also das kann über mehrere Stockwerke hinauf das Bild projizieren.
Und da muss ja das Aufzeichnen parallel stattfinden dann zum Malen, weil man hat ja ein Gerüst und kann ja nicht zuerst sozusagen alles aufzeichnen.
Genau.
Die Projektion in der VR-Brille führt aber trotzdem dazu, dass ich dort anschließen kann, wo ich aufgehört habe.
Ja.
Oder ich sehe ja sozusagen einen Teil meines fertigen Bildes. Ich habe mein Motiv in der Brille. Also das finde ich richtig super spannend.
Ja. Genau. Gerade umso größer die Wand, umso wichtiger ist das eben, weil die Projektion, also man tut sich einfach viel, viel leichter. Man kann das gut vergleichen mit zum Beispiel bei Blumen ist es vielleicht einfacher, aber so ein menschlicher Körper, der auf einer Größe von einem A4-Papier ist, jetzt auf eine Wand zu zeichnen, kann man probieren als Experiment. Du kriegst die Proportionen nicht hin. Mhm. Es wird nicht funktionieren. Je größer die Wand wird, desto schwerer ist es, die Proportionen gut zusammenzusetzen. Und desto wichtiger wird die Brille.
Okay, deswegen sind auch diese Graffitis auf den Zügen, diese schönen, oder an den Hauswänden, die illegal sind. Deshalb sind die auch relativ einfach strukturiert. Man muss das eben schnell machen. Ja. Ich wollte eben nie erwischt werden, aber ich könnte mich jetzt eigentlich wieder als Graffiti-Sprayer versuchen.
Ah, schau, mit der VR-Brille könntest du natürlich gleich mit Porträts beginnen.
Ja, und wenn mich jemand sieht, erkennt er mich nicht. Oder immer Millionen von Menschen laufen mit VR-Brillen durch die Gegend. Also das macht mich vollkommen anonym.
Oder auch ja. Nicht. Ja, stimmt. Das klingt nach einem guten Plan.
Ja, also wir haben jetzt mal ein Beispiel gesehen, wie diese VR-Brillen wirklich in den Arbeitseinsatz. Ja, also du verdienst ja auch Geld damit. Das ist eben nicht nur Kunst der Kunst willen, das ist eben alltagstaugliche Kunst, die unsere Räume, unsere Wände, unsere Umwelt verschönern. Und da ist es wirklich ein ganz spannender Technologiesprung, der hier wirksam ist. Und wir werden uns das auch noch ansehen, wie das sonst noch wirkt. Sehr spannend. Ja. Mhm. Jetzt hast du schon ein wenig erzählt, dass du als Kind nicht alleine gelassen werden durftest mit einer weißen Wand. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich kenne das von meinen Kindern auch. Da hat sich das eben gelegt. Bei dir hat sich's nicht gelegt. Also wie hast du das professionalisiert?
Das hat eigentlich so angefangen, eben mit meinem Kinderzimmer und einem sehr toleranten Vater. Also ich habe irgendwann einfach angefangen, an meinen Wänden zu malen und da gab es nie irgendwelche Proteste. Ist ja mein eigenes Zimmer. Und als ich dann umgezogen bin in meine erste eigene Wohnung, habe ich dort angefangen, an den Wänden zu malen. Und irgendwann haben einfach Leute angefangen, auf mich zuzukommen. Zuerst so Freunde und Familie. Und eben gesagt, hey, ich habe da auch eine Idee, magst du vielleicht bei mir mal irgendwas malen? Und wie ich ja der Social-Media-Freak bin, der dann auch irgendwas austesten muss und mal schauen, wie ist das, wenn wir das mitfilmen, habe ich auch natürlich gepostet, was ich gemacht habe. Und dann kamen auch weitere Anfragen. Und genau, daraus setze ich das Ganze jetzt zusammen. Die Idee, das zu machen, hatte ich schon vor ein paar Jahren, aber da ging die Rechnung einfach nicht auf, weil du kannst keinem Kunden für einen ordentlichen Stundenlohn in einem Privathaushalt sagen, ja, ich male jetzt von Montag bis Freitag jeden Tag 15 Stunden und bitte bezahl mir diese Zeit. Das würde nicht funktionieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch wirklich Privathaushalten oder kleineren
Firmen,
zum Beispiel, also Friseure oder Kindergärten wären zum Beispiel Kunden, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch richtig gut passen würde. Und das ist mittlerweile einfach leistbar.
Wow, das ist eigentlich eine tolle Sache. Das heißt, das Wandgemälde ist eigentlich eine verlorene Kunst, nachdem die Stundensätze einfach so hoch geworden sind. Und du bringst jetzt eine uralte Handwerkstechnik wieder zurück durch die Digitalisierung. Das gefällt mir eigentlich, das finde ich eigentlich sehr schöne Sache.
Ja, Michelangelo hat, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht.
Ja, und er hat weniger gekriegt dafür. Ja, also ja. Dort ging es ja meistens um Gottes Lohn und eine Unterkunft, aber natürlich auch Förderung und all diese Dinge durch die Päpste und verschiedene andere Mäzene, die das damals gut finanziert haben. Aber heute ist das eben nicht mehr wirklich leistbar. Gibt es auch schon Außengemälde von dir, die man irgendwo sehen kann?
Außengemälde nicht. Also ich habe bisher nur in Räumen drin gemalt. Ich habe aber das Ganze auch schon hochgeladen. Also wen es interessiert, können wir auch gern den Account dazu schicken. Da ja. Kann man auch nachschauen. Oder mir schreiben, falls man selber eins möchte. Das geht ja. Natürlich auch. Oder wenn man selber am Malen und Rumtesten ist mit der Brille, kann man mir natürlich auch schreiben.
Ja, also du gibst auch Tipps. Das finde ich sehr schön gerne. Von dir. Also ich hoffe, dass du darüber auch Aufträge bekommst, weil ich das sehr spannend finde. Nicht zu viele natürlich, denn du machst ja auch Social Media für mich. Hat sich ist das Hand in Hand gegangen oder wie bist du da dazu gekommen?
Nein, eigentlich nicht. Also Social Media mache ich ja schon seit 5 oder fast 6 Jahren, die Agentur. Ja. Und die hat sich durch Corona entwickelt. Das ist jetzt die Kurzfassung.
In welchem Alter hast du da mit deiner Firma begonnen?
Mit 16 inoffiziell. Ja, und mit 18 mein eigenes Gewerbe gegründet dann.
Also du hast jemanden gehabt, der dir geholfen hat, die Rechnungen zu schreiben. In Österreich ist es ja immer noch unzulässig, als Kind eine Firma zu gründen, was ich für einen Skandal halte. Ja, in 16 ist man wahlberechtigt, aber darf keine Firma haben. Also hört's einmal, Unternehmertum ist ja schließlich das, was man im Leben erreichen kann. Also Verantwortung für seine eigene Existenz, für die eigene Kreativität zu übernehmen, das hat mich bei dir immer schon sehr beeindruckt. Wie schaut denn dein Alltag als Social-Media-Managerin aus?
Also grundsätzlich bin ich so von Montag bis Freitag, klammern wir mal das Wochenende aus, manchmal kommt da auch was rein, sehr viel am Arbeiten für die Agentur. Ich habe derzeit keine Angestellten, ein paar Sachen, die ich irgendwie abgebe oder outsource, und ich habe wunderbare Geschäftspartner, die mich auch unterstützen in verschiedenen Bereichen. Genau, aber im Grunde zwischen Montag und Freitag habe ich einen relativ normalen Arbeitsalltag. Manchmal fahre ich zu Kunden auch vor Ort hin oder habe irgendwelche geschäftlichen Reisen. Genau, aber
die Inhalte bekommst du meistens gestellt oder bist du auch bei Events dabei von manchen deiner Kunden?
Beides, also die meisten Inhalte von Kunden, die ich alleine betreue, bekomme ich auch gestellt, weil viele auch weiter entfernt sind. Wir haben jetzt auch einen größeren örtlichen Abstand. Manche sind auch hier bei mir in der Stadt. Da kann das schon sein, dass ich dann auch vor Ort hingehe und vielleicht ein paar Sachen mit aufnehme. Ich arbeite aber auch mit einem Kameramann zusammen. Das heißt, wenn Kunden zum Beispiel diesen mitbuchen, kommen wir so auch zu mehr Content. Und dann können Firmen uns quasi im Doppelpack oder auch mit weiteren Dienstleistern buchen. Und er nimmt dann Videos auf, Fotos, kreiert Content. Und ich kümmere mich darum, dass die Inhalte verarbeitet werden, hochgeladen, dass man mit den Leuten auf Social Media in Kontakt kommt und die ganzen Seiten einfach wachsen.
Ja, finde ich gut. Also ich meine, Unternehmertum wäre wunderbar, gäbe es drei Dinge nicht. Banken, Kunden, ja, ohne Kunden wäre es natürlich ganz besonders angenehm, und Mitarbeiter. Ja, also ich nehme an, du brauchst keine Bank, ja, und du hast keine Mitarbeiter. Das ist eine sehr, sehr kluge Lösung, weil man sich eben immer in den richtigen Konfigurationen zusammenfindet. Ich finde das auch sehr praktisch. Das sind eben Netzwerke, in denen man sich vertraut, wo man auch Empfehlungen abgeben kann, wo auch keiner der einzelnen Partner dann anfängt und sagt so, also da ist man gegenseitig sich in einer Reputationspflicht. Das ist also ganz eine andere Form der Zusammenarbeit, wie ein Mitarbeiter, der sagt, okay, jetzt ist Freitag 3 Uhr nachmittags, jetzt schaffe ich das leider nicht mehr, das wird erst am Montag erledigt.
Das gibt
es eben zwischen Unternehmern nicht.
Ja.
Also, Magdalena, vielen herzlichen Dank, dass du zu Gast bei mir warst. Das war jetzt eine sehr spannende Reise von eben der Veränderung der Technik im Handwerk. Ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, dass alte Handwerkstechnik plötzlich wieder konkurrenzfähig wird, dadurch, dass eben bestimmte Dinge, die eigentlich gar nicht so kreativ sind, wie das Übertragen des Motivs, ja, also die Hauptleistung ist ja eigentlich die Erstellung des Motivs, und die zweitwichtigste Leistung ist dann, das auch wirklich künstlerisch an der Wand anzubringen. Aber dieser Aspekt des mühsamen Übertragens, damit man eben, und das macht auch Sinn, niemand kann die Proportionen in solcher Größenordnung aufrechterhalten. Da sind dann die Hände zu groß oder der Kopf zu klein oder wie auch immer. Ja, das muss dann richtig funktionieren. Ja.
Mhm. Ja. Absolut.
Magdalena, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.